Ich wollte heute mit euch eine Frage anschauen, die ich extrem wichtig finde. Und die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Oder vielleicht anders, welchem Jesus folgst du nach? Die Frage hat mich gerade auch ein bisschen beschäftigt, wo ich dort, ich bin meistens auch mit Christen unterwegs gewesen, und für mich ist immer wieder die Frage aufgekommen, ja, was für einen Jesus folgen wir nach? Es ist so schön, in einem anderen Land zu sein, anzukommen und wissen, hey, der, der mich abholt, das ist ein Bruder von mir. Wir sind vereint. Wir glauben an den gleichen Jesus. Und doch haben wir manchmal vielleicht ein anderes Bild. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ich werde noch darauf kommen, was für ein Jesus folgt mir nach? Vielleicht jetzt auch jemand, der sagt, hey, ich bin im Moment so ein bisschen auf Distanz mit dem Jesus. Oder vielleicht hast du gar nicht so einen extremen Bezug zu Jesus. Hier würde ich die Frage mitgeben, wer ist der Jesus, wo so viele Millionen von Menschen auf der Erde sagen, ich folge dem nach? Was könnte der Grund sein, dass du auch sagen, hey, ich will dem Jesus nachfolgen? Wir wollen heute eine Bibelstelle anschauen, die ich extrem beeindruckend finde. Das ist in Matthäus 16, 13 bis 20. Wo die Bibel dabei haben, darf ich gerne aufschlagen. Matthäus 16, 13 bis 20. Vielleicht noch kurz ein paar Worte, bevor ich den Text vorlese. Matthäus 16, etwa in der Mitte vom Buch. Und der Matthäus hat das Buch höchstwahrscheinlich an Leute geschrieben, die Jesus eben noch nicht extrem kennt haben. Und es ist noch spannend, bis zum Kapitel 16 sehen wir, dass schon ganz viele Hinweise, dass Jesus eben könnte der Messias sein, Gottes Sohn. Aber bis jetzt war das noch nicht ein Thema gewesen. Die Leute haben schon ganz viel gehört von seiner Lehre, von dem, was er gemacht hat, wie der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Wir sehen auch die Frage von Johannes Täufer, der im Gefängnis war und gesagt hat, hey, bist jetzt du der, der kommt oder nicht? Wir müssen auf einen anderen warten. Jesus hat dort mit einem Zitat aus dem Jesaja geantwortet und gesagt, Blinde werden sehend, die Kranken werden geheilt. Schon ein Hinweis, das ist eine Messias-Stelle. Aber bis jetzt ist das in dem Buch noch nicht ausgesprochen worden, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass Jesus der Messias ist. Und in dem Sinn ist jetzt die Stelle, wo wir jetzt da lesen werden, so ein Höhepunkt. Da wird das wirklich aufgelöst für den Leser. Für uns ist das manchmal, wenn wir so die Bibel lesen, gar nicht so bewusst, weil wir die Evangelien vielleicht schon x-mal gelesen haben. Und dann lesen wir so eine Stelle und denken, ja gut, jetzt steht es da. Also wir haben wirklich gesehen, der Matthäus, der das zusammengestellt hat, ist wirklich so ein bisschen wie eine Zuspitzung, die da passiert. Und jetzt da im Kapitel 16, Vers 13, wird etwas ausgesprochen, was eigentlich schon im ganzen Buch extrem spürbar ist. Jesus ist mehr als nur einfach irgendein Prophet. Jesus ist mehr als einfach irgendein grosser Mann, der jetzt da am Wirken ist. Lesen wir jetzt das aus dem Blick heraus, wo Jesus mit seinen Jüngern ins Gespräch kommt. Ich lese es vor. Matthäus 16, ab Vers 13. Steht, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr? Fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias ist. Jesus ist unterwegs gewesen. Oh, ich habe vergessen, weiter zu klicken. Ah, das ist gut, danke. Ich bin es nicht mehr gewöhnt. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und stellt ihnen eine Frage. Sie hatten gerade einen ruhigen Moment gehabt. Im Lukas steht, dass er gerade am Betten war. Sie waren in der Nähe von Caesarea Philippi. Das ist eine Stadt, die eigentlich eher so am Rand war, schon fast heimisches Gebiet. Und dort, wo sie mal ein bisschen unter sich waren, stellt Jesus den Jüngern eine ganz wichtige Frage. Er sagt, für wer halten die Leute den Menschensohn? Für wer halten die Leute, dass ich bin? Und auch da ist wieder ganz wichtig zu beobachten, wie Jesus sich selber nennt. Er nennt sich den Menschensohn. Also, ist vielleicht uns noch gar nicht aufgefallen. Warum hat sich Jesus immer den Menschensohn genannt? Und da habe ich nachgeschaut, in Daniel 7,13 wird vom Menschensohn geredet. Als der, wo mal in Herrlichkeit wird kommen und die Herrschaft über die Erde zu nehmen. Also Jesus tut indirekt schon etwas sagen mit dieser Frage. Er sagt nicht, wer sagen die Leute, dass ich einfach bin? Da in Matthäus steht, er fragt, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn ist? Menschensohn als der, wo mal wird kommen in Herrlichkeit und die Macht auf der Erde übernehmen, um über der Erde zu herrschen. Das sehen wir in Daniel 7,13. Also er tut da eine ganz klare Programmansage machen. Er tut schon mal sagen, hey, ich bin nicht irgendeiner. Ich bin der, der die Bibel prophezeit hat, der Menschensohn, der wird mal kommen, um auf der Erde zu herrschen. Über die Menschen und über alles, was es da gibt. Und dann kommt aber eine Liste. Jesus hat mal gefragt, was sagen die anderen so rundherum? Was sagen eure Kollegen, was sagen die Bekannten, was haben ihr so gehört, dass die Leute über mich sagen? Und es war durchaus eine grosse Diskussion am Laufen gewesen, wer jetzt der Jesus genau ist. Die einen haben gesagt, hey, der Jesus ist der Johannes, der auferstanden ist. Selbst der König Herodes hat gemeint, dass vielleicht der Johannes, der noch geköpft hat, irgendwo da wieder auferstanden ist und hat mega Angst gehabt von dem. Von unserer Sicht muss man sagen, hey, sind ja, weißt du, wie abergläubisch gewesen. Aber der Gemeinde hat eigentlich den Johannes umgelegt und jetzt ist er wieder gekommen. In der Form von Jesus oder vielleicht vom Stil her sehr ähnlich gewesen. Er war auch immer nicht außerhalb der Städte, in der Wüste am Predigen, nicht wie die Schriftgelehrten, so schön angekleidet, schön gebildet. Und dann haben sie gemeint, das könnte Johannes der Täufer sein. Also haben wir andere Gemeinungen gehabt. Andere haben gesagt, der Elia ist auferstanden. Warum der Elia? Man hat Elia erwartet, und er sollte kommen, nach der Prophezeiung von Malachi 3,23, Elia als Bote, der den Messias ankündigen sollte. Und so haben die Leute erwartet, dass der Elia wortwörtlich wie auferstehen würde, um zu kommen, um den Messias anzukündigen. Darum haben sie vielleicht gedacht, der Jesus könnte ja dann Elia sein. Was sie nicht gemerkt haben, ist eigentlich, dass der Johannes eigentlich genau der war, wo wie der Elia den Weg zubereitet hat für den Messias. Andererseits ist der Jeremia. Warum sie genau auf das gekommen sind, ist noch ein bisschen offen. Oder einfach irgendeiner von den Propheten. Spannend ist, die all diesen Antworten, die sind alle gemeinsam. Keine von diesen Meinungen war eigentlich richtig. Und alle haben gemeinsam gehabt, dass sie erwartet haben, dass irgendeiner von den alten Propheten wieder auferstehen wird. Wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen? Im 5. Mose 18, 15 bis 18 hat der Mose gesagt, dass Gott einen anderen Propheten wird schicken wie ihn. Und dass sie auf ihn hören sollen. Der Mose hat bei den Juden als der grösste Prophet gehalten. Der Mose hat sich direkt mit Gott unterhalten. Und dort hat er ihnen gesagt, Gott wird eines Tages mal einen Prophet schicken wie ich und tun auf ihn hören. Und darum war die Idee da, dass Gott mal einen Prophet wird schicken und höchstwahrscheinlich haben sie gemeint, einen, der aufersteht. Was sie nicht gewusst haben, ist, dass eigentlich Gott eben den Messias wird schicken, Jesus, und nicht einfach einen Prophet, der wieder auferstanden ist, sondern aber auf den soll jetzt los, hat der Mose gesagt. Und das haben sie eben dann leider auch nicht gemacht. Wer sagen die anderen, dass ich bin? Vielleicht können wir uns da die Frage stellen, was sagen heute die Leute um uns herum, wer Jesus ist. Die Meinungen sind heute sicher anders. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, ja, irgendein Prophet, der verstanden ist, das wird heute weniger die Antwort sein. Aber die einen sagen vielleicht, ja, der Jesus, der ist sicher ein grosser Lehrer gewesen. Der ist ein Revolutionär gewesen, ein Friedensbotschafter. Muslime würden vielleicht sagen, nachdem, wie sie im Koran steht, dass er ein Gesandter von Gott ist, der Sohn von der Maria. Du bist ein grosser Prophet. Aber nicht mehr als der Vorgänger von Mohammed. Andere sagen vielleicht, Der Jesus war durchaus ein mega berühmter Mensch. Es ist heute historisch unumstritten, dass Jesus gelebt hat. Aber was ist er wirklich? Weil es ist einer, meistens tut man Jesus einfach irgendwie ganz weit weg in der Geschichte platzieren. Und die Frage ist, was hat er mit einem Bezug für zu uns? Ganz häufig ist Jesus einfach eine Figur aus der Geschichte, die keinen Bezug zu den Menschen hat im Alltag. Gerade die Menschen, die Jesus nicht kennen. Man weiß, wer Jesus war, man hat davon gehört, aber er ist einfach jemand, der ganz weit weg ist. Häufig, das ist gerade in katholischen Kreisen ganz fest bemerkbar, wenn man so nicht weniger fragt, was die Leute sagen, sondern man kann manchmal auch beobachten, wer ist Jesus für die Leute. Für einen Katholik, gerade in Lateinamerika, ist Jesus einfach ein hilfloser Mann, der am Kreuz hängt. Jesus wird immer als tot am Kreuz hängen dargestellt eigentlich. Wenn er nicht gerade am Kreuz hängt, dann ist Jesus ein Bübli, das im Schoß von seiner Mutter hockt, das Baby. Auch wieder hilflos. Oder? Und so wird ganz häufig Jesus auch dargestellt, in einer Art, die ich nicht so direkt sehe wie der Jesus, den wir jetzt kennen, der jetzt lebt, der verstanden ist. Wenn man weiter noch so Bilder anschaut, die gerade in katholischen Kreisen gang und gäbe sind, gerade auch in Lateinamerika ganz stark, da sehen wir manchmal, wenn man schon Jesus als Erwachsenen sieht, frage ich mich manchmal, wie es den darstellt. Dann könntest du meinen, es ist eigentlich ein Mann mit einem Frauengesicht. Einer, der keiner Mucke etwas zu leid tut. So ein Huschi-Mann, sage ich jetzt mal, der einfach niemanden beeindruckt. Mit einem heiligen Schein. Es gibt auch wieder andere, wie die Theologen von der Befreiungstheologie in Lateinamerika, die gesagt haben, Jesus ist unser Vorbild für unser soziales Engagement. Dort, um uns sozial zu engagieren, dort ist Jesus unser Vorbild. Sie vergessen aber, dass Jesus noch viel mehr war, als einfach nur sozial engagiert. Jesus hat Wort vom ewigen Leben predigt. Was heutzutage in Lateinamerika, auch gerade in Peru, sehr stark Mode ist, ist, dass man Jesus predigt, der dafür zu sorgen hat, dass unser Wohlstand gesichert ist. Es wird ganz viel indirekt und direkt predigt, ihr müsst euer Geld in die Kirche geben und wenn ihr das macht, dann wird Gott euch das und das schenken. Ich habe mit Leuten geredet, jetzt in dieser Zeit auch in Peru, wo der eine gesagt hat, ja, ich habe mit Gott einen Deal gemacht, haben gesagt, du, wenn ich gebe dir das und dann erwarte ich von dir das. Ich gebe dir $500 und erwarte von mir, dass du mir das Landstück, das ich da kaufe, wo 20.000 kostet, dass du mir das jetzt gibst. Ist das der Jesus, der mir nachfolgt? Ein Jesus, der dafür sorgt, dass es uns gut geht primär? Es sind ganz viele Meinungen über Jesus. Und häufig sind es nicht die Sachen, die die Leute antworten, wenn man sie würde fragen, wer ist der Jesus, den du nachfolgst? Man muss vielleicht immer beobachten, wie leben die Leute. Für die einen ist es eben Jesus, der geschichtlich weit weg ist, aber irrelevant ist fürs Leben. Für den einen ist vielleicht der, der eben wie gesagt, dafür sorgt, dass es mir gut geht. Da in der Schweiz und in Europa beobachte ich, dass Jesus vielleicht der ist, der uns einfach das Billett in den Himmel organisiert. Das ist der, der mich rettet. Aber leider bleiben wir bei dem stehen. Jesus ist viel mehr als einfach ein Billettschalter, ein Schaffner, der uns einfach das Billett organisiert. Jesus ist nicht der, der primär gekommen ist, um mir ein Billett zu geben, damit ich, wenn ich gestorben bin, einfach bei Gott bin. Es geht um viel mehr. Menschensohn hat Jesus sich selber genannt. Er hat nicht gesagt, wer bin ich? Er hat gesagt, wer ist der Menschensohn? Mit dem hat er schon ganz klar Anspruch darauf gegeben und gesagt, ich werde der sein, der mal kommt, um auf der Erde zu herrschen. Ich bin nicht einfach irgendeiner. Ich komme und habe einen Machtanspruch auf der Erde. Sind wir euch das bewusst? Sind wir uns das bewusst? Spannend finde ich, dass Jesus bei dieser Frage konkret wird. Es ist immer schön und gut, darüber zu reden, was die anderen denken. Was die anderen so sagen. Es ist auch immer gut und schön, über das vielleicht zu lästern. Was andere so falsch denken und falsch machen, oder? Ich habe das jetzt auch ein bisschen gemacht. Man kann gut über das auseinandernehmen und anschauen und beobachten. Aber Jesus kommt auf den Punkt und fragt seine Jünger und sagt, und ihr, für wer haltet ihr mich? Er bleibt nicht bei der Frage, was sagen all die anderen, sondern fragt auch dich persönlich, für wer haltest du mich? Wer bin ich für dich? Wer ist Jesus für dich. Wer ist Jesus? Genau. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn du Jesus willst, in dein Leben hineinlassen, geht es nicht darum, was alle anderen dich über das denken. Es geht darum, wer ist Jesus für mich? Was für einen Jesus frage ich nach? Folge ich nach? Und auch da wieder geht es vielleicht nicht nur primär um das, was du sagst zu wissen, sondern es geht um unser Leben, um unseren Alltag. Wenn ich mein Leben beobachte, wer ist Jesus für mich? Der Petrus gibt da eine ganz gewaltige Antwort. Bis zu dem Zeitpunkt hat er sich auch nicht immer gezeigt in seinem Leben, dass es so ist. Aber da sagt der Petrus, immer ein bisschen vorschnell, immer der, der als erstes vielleicht antwortet, sagt er im Vers 16, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich kann mir vorstellen, dass der Petrus, wo er das gesagt hat, erstmal einfach eine Todesstille geherrscht hat. Das muss eingeschlagen haben wie eine Bombe, die Aussage. Ich muss mir vorstellen, das Volk Israel hat schon seit Jahrhunderten auf den Messias gewartet. Sie haben nichts sehnlichster erwartet, dass es endlich mal der Messias kommt, der, wo Gott ihnen verheißen hat. Und jetzt kommt der Moment, und ich sage mal, Jesus sich outet und das Thema mal offen anspricht mit seinen Jüngern. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jünger unter sich schon das gemunkelt haben und diskutiert haben, könnte das oder nicht. Und jetzt fragt Jesus, wer sagt ihr, dass ich bin? Und jetzt ist es draussen. Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn vom lebendigen Gottes. Spannend oder wichtig ist da zu beobachten, die Bemerkung, die Jesus nachher macht, auf das kommen wir noch kurz, dass er sagt, das hast nicht du selber herausgefunden, Petrus. Also musst du nicht einbilden, das hat dir Gott offenbart. Du bist der Messias. Was heisst Messias? Das ist ein hebräischer Begriff, und der heisst so viel wie der Gesalbte. Der, der mal auf dem Thron von David wird starten. Der König damals ist ja gesalbt worden. Ich bin froh, dass das heute nicht mehr gibt. Und wenn ich König werden müsste, fände ich das grusig. Dass einem da Öl über den Kopf leert. Und dann, aber eben, das ist damals etwas ganz Spezielles gewesen. David schreibt in einem Psalm, dass es wunderbar sich anfühlt, wenn da das Öl runterläuft und der Bart und weiss ich was. Also die König sind gesalbt worden. Also der Messias, der Gesalbte, hat geheißen, du bist der, der auf dem Thron von David wird hocken. Und wer war der David? Der David war ein mächtiger König zu seiner Zeit. Das ist der, der über das ganze Volk Israel geherrscht hat. Das ist der, der die Verheißung von Gott hat, dass er eigentlich immer wieder jemand hat, der auf seinem Thron regiert. Und dass auch dann mal jemand wird schicken, der sein Sohn wird sein. So wie der Gott im 2. Samuel 7,14 gesagt hat, wo er sagt, dass er aus seiner Nachkommenschaft einen Sohn würde erwecken. Oder im Psalm 2,7 gesehen, wo steht, der David sagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Also sie haben gewusst, dass der Messias nicht einfach irgendeiner wird sein, sondern ein Sohn von Gott. Aber da ist ganz wichtig, mal bei dem Begriff Messias, auch da wieder schwingt das Gleiche mit, wie beim Menschensohn. Es ist nicht einfach der Messias, heute kann man sagen, Messias ist, wenn man das so hört, das Wort, ist so ein Botschafter von einer guten Nachricht, oder? Wenn man sagt, Messias, du bist jetzt ein Messias da, oder was auch immer. Oder der, der so ein das Wohl bringt, das ist Jesus natürlich auch gewesen. Aber Messias heisst an erster Stelle, das ist der, der gesalbt wird, der, der mal auf einem Thron wird hocken, der, der zu einem König ernannt ist. Der Nachkomme von David, der die Herrschaft wird übernehmen. Auch da wieder schwingt das mit, du bist der Herrscher. Du bist der, der über alles mal wird gesetzt werden. Du herrschst über alles. Und der Petrus tut das toppen, wenn er sagt, du bist der Sohn vom lebendigen Gott. Du bist nicht einfach nur ein Gesalbter, der einfach nur König wird. Nein, du bist der Sohn vom höchsten Gott. Es ist spannend, dass er da betont, vom lebendigen Gott. Und das machen sie ganz häufig, wenn sie von Jahwe reden, von Gott, vom Herrn, wenn er es übersetzt. Im Unterschied zu allen toten Göttern, die es sonst gegeben hat, haben die Juden an einen lebendigen Gott geglaubt. Also es ist nicht einfach Sohn von irgendeinem Gott, wo man sich vielleicht vorgestellt hat oder eingebildet hat. Nein, Jesus ist der gesalbte König, der Sohn vom lebendigen, vom einzig wahren Gott. Die Frage an dich ist heute, wer sagst du, dass Jesus ist? Wer ist Jesus in deinem Leben? Ich frage dich jetzt nicht nach deiner Theorie. Ich frage dich nach deinem Leben. Wenn du dein Leben anschaust, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist er der Sohn von Gott? Ist er der, der herrscht? Der, der über allem steht? Ich wünsche uns allen, dass es das sein darf. Dass Jesus, wenn Jesus nachfolgt, der verstanden ist, ein Jesus nachfolgt, der mächtig ist, ein Jesus nachfolgt, der über allem steht, der nichts gegen ihn eine Chance hat. Jesus hat ganz klare Ansprüche gehabt. Jesus war in dem Punkt sehr klar gewesen. Er hat von sich als Menschensohn, als der, wo man wird in Herrlichkeit kommen und Herrschaft über alles übernehmen. Jesus hat das gestanden und gesagt, hey Petrus, du hast recht. Ich bin der Messias, der Gesalbte von Gott. Der, der eingesetzt ist, um König zu werden. Ich bin nicht nur der Gesalbte von Gott, sondern ich komme direkt von Gott. Ich bin der Sohn Gottes. Eine Aussage, die damals ungehörlich war. Wir sehen, dass im Johannes auch, dass die Juden Jesus umbringen wollten, weil er sich zum Sohn von Gott gemacht hat. Ja, zu Gott, sich Gott gleichgestellt hat. Das war nicht erlaubt. Das war nicht etwas, wo man einfach gesagt hat, das redet man so. Aber Jesus hat ganz klar den Anspruch erhoben, ich bin der Sohn von Gott. Ich komme direkt von Gott. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir immer wieder im Blick haben, wer ist der Jesus, den wir nachfolgen. Und unsere Theologie oder unsere Art, wie wir fokussiert sind, wir sind sehr stark auf Jesus als der Retter fokussiert. Das ist durchaus richtig. Jesus in dem Sinn, wo er hat gesagt, er ist der einzige Weg zum Vater. Und der Startpunkt, um Jesus nachfolgen, ist genau, dass wir das Geschenk von der Rettung annehmen können. Aber wir dürfen nicht bei dem stehen bleiben. Ganz häufig habe ich den Eindruck, dass wir einfach Jesus auf das reduzieren, der Jesus, der am Kreuz gestorben ist für uns, der Jesus, der kommt, um für unsere Sünden zu sterben. Und das ist alles richtig. Aber Jesus, der auferstandene Jesus, es stimmt, dass er gestorben ist, aber er ist nicht in dem Grab geblieben. Der auferstandene Jesus ist ein Jesus, der mit Macht ausgestattet wurde, um über alles zu herrschen. Klar, Jesus ist ein Jesus, der rettet. Ist ein Jesus, der gekommen ist, um unsere Sünden zu sterben. Jesus ist durchaus auch ein extrem gutes Vorbild für uns, wie wir leben sollen auf der Erde. Also, wenn irgendeiner mal schafft, so zu leben wie Jesus, dann sind wir schon sehr weit in unserer Nachfolge mit ihm. Und mich ermutigt jetzt immer wieder, mich fordert es raus, wenn ich die Evangelien lese und sehe, wie Jesus gelebt hat. Aber wir dürfen bei all dem nicht vergessen, der Jesus, den wir nachfolgen, ist nicht der Jesus, der umgeschupft wurde, der blöd angemacht wurde, wo er auf der Erde war. Nein, es ist der verstandene Jesus, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Wo jetzt über allem herrscht. Wo über allem steht, wie die Bibel auch sagt. Zudem möchte ich mit euch kurz zwei Bibelstellen einfach lesen, dass wir die auf uns wirken lassen. Und was ich extrem spannend finde. Wo der Paulus da an zwei Stellen den Jesus beschreibt, der jetzt auferstanden ist. Und einfach auch mit dieser Frage für uns, dass wir vielleicht fragen, ist das der Jesus, den ich nachfolge? Es soll uns nicht abdrücken, es soll uns ermutigen und denken, hey, wow, so einen grossen Jesus, so einen mächtigen Herr folge ich nach. Und vielleicht als Einstieg zu dem, in der Offenbarung 1,17 sehen wir, wie Jesus dem Johannes begegnet. Johannes hat Jesus gekannt. Der war mit ihm 3 Jahre unterwegs gewesen. Aber dort begegnet ihm jetzt der verstandene Jesus. Und in der Offenbarung 1,17 sehen wir, dass es den Johannes gerade umgehauen hat. Der ist am Boden gelegen von dieser Herrlichkeit, von dieser Macht, die ihm da begegnet ist. Und hat das nicht können aushalten, die grosse Herrlichkeit, die Jesus da mit sich gebracht hat. Und der Jesus, wünsche ich mir, dass wir noch viel mehr im Blick haben, der verstandene Jesus, wo Gott alle Vollmacht gegeben hat. Lesen wir als erste Bibelstelle Philipper 2, 9 bis 11. Ich habe es nicht auf dem Bildschirm, darum die Bibel dabei haben, aber gerne mitlesen. In Philipper 2, 9 bis 11. Da steht, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden dann erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden dann mit Gott dem Vater die Ehre geben. Wir folgen dem Jesus nach, wo steht, dass irgendwann mal der Zeitpunkt wird kommen, dass alle ihm werden ehren. Alle erkennen werden, dass er über allem steht. Wenn ich jetzt andere Leute frage, wer ist Jesus für die anderen Leute? Ist durchaus so, dass die wenigsten sagen, Jesus ist das Höchste. Der Obama ist ein Klacks neben ihm. Aber es wird der Moment kommen, dass der Jesus mir nachfolgt. Alle werden mich erkennen, du bist Herr. Ist das nicht motivierend, mit so einem Jesus unterwegs zu sein, der einfach über allem steht? Also, als ich Kind war, ist es immer wichtig, dass man mit dem Coolsten unterwegs ist. Und wenn man gerade dummerweise nicht selber der Coolste ist, muss man schauen, dass man mit dem der findet und der sein Freund ist, oder? Und wenn wir gross sind, sind wir manchmal auch nicht besser und sind auch ein bisschen so unterwegs. Aber hey, wir haben die Möglichkeit als Christen. Wir sind mit dem unterwegs, der vielleicht heute nicht der Coolste ist. Das ist durchaus so. Aber wir sind mit dem unterwegs, wo einmal alle werden dann erkennen, dass er der Herr ist. Dass er über allem steht. Im Moment ist durchaus noch nicht ganz so, dass das alle erkennen. In das Gegenteil ist manchmal der Fall. Wir haben selber den Eindruck, dass wir vielleicht umgeschupft werden, wenn wir Christ sind oder wir verhalten uns so. Aber haben wir das Bewusstsein, dass wir mit dem Herr, wo mal alle werden anerkennen, unterwegs sind? Eine weitere Stelle ist im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 24. Da könnte man noch weitere auflisten, aber wir lassen es jetzt bei diesen zwei. Korinther 15, Vers 24 schreibt der Paulus: Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er alle gottfeindlichen Mächte, Kräfte und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod und auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt. Und es wird der Moment, wo Jesus herrscht jetzt, der steht da. Und es kommt der Moment, wo Jesus die ganze Herrschaft wieder Gott wird übergeben. Also wir haben Jesus, der über allem steht. Obwohl der Teufel noch Freiraum hat und noch dort Macht hat, wo wir ihm Macht geben, hat Jesus grundsätzlich ihn besiegt und steht absolut über allem. Und das ist der Jesus, der mir nachfolgt. Was tut das mit uns? Was tut das mit dir, wenn ich dich frage, bist du dir bewusst, dass du so einem mächtigen Jesus folgst? Dass du so einem mächtigen Jesus vor dir hergehst? Was macht das mit mir? An meiner Stelle tut mich das extrem trösten. Es macht mich ruhig. Es gibt mir Freude. Weil ich weiss, der Jesus, den ich nachfolge, der steht über allem. Es wäre das Falsche, wenn jetzt wir denken, der Jesus, der über da herrscht, der steht überall, dass wir plötzlich Angst bekommen, schlechtes Gewissen. Ui, nein, jetzt muss ich mich verstecken. Das ist nicht das, was Gott will. Wenn wir seine Kinder sind und Vergebung von der Sünde haben, können wir mehr als freudig sein, als wir wissen, ich habe einen mächtigen Jesus, den ich nachfolge. Welche Freude ist es? Ich bin mit dem Größten von den Größten unterwegs. Darf sein Kind sein, in seiner Nachfolge stehen. Welche Ehre ist das? Wenn ich mir das noch viel mehr bewusst wäre, ich bin mir, das muss ich auch zugeben, im Alltag bin ich mir nicht so bewusst, würde ich viel selbstbewusster auch mit Menschen, die Jesus nicht kennen, von Jesus erzählen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Manchmal, und das ist, gerade in der Schweiz, finde ich es viel schwieriger. In Peru, in Lateinamerika, da kannst du mit jedem mal viel einfacher über Gott anfangen reden. Ich bin fast jedes Mal, wenn ich in einem Taxi hineingehockt bin, also das war in der Stadt, da oben hat es kein Taxi gegeben, habe ich mit diesen Leuten über Gott reden. Und es war mega schön gewesen. Aber auch hier in der Schweiz habe ich die Leute, wir Christen, wenn wir so ein bisschen verdrückt. Wir schämen uns. Weil wir wissen, die Leute denken, hey, wie kann man eigentlich noch fromm sein heutzutage? Wie kann man eigentlich noch dem Jesus nachfolgen? Und darum dürfen wir uns nicht zu fest von dem beeinflussen lassen, was sagen die anderen. Es geht darum, was glaube ich, dass Jesus ist. Wenn wir nur den Blick auf das haben, was sagen die anderen über Jesus, werden wir uns schämen, etwas von ihm zu erzählen? Werden wir sagen, ja, ich bin noch Christ übrigens, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, und nein, jetzt habe ich es gesagt. Ja, zum Glück reden wir nicht viel über den Glauben, darum können wir das jetzt abschließen, zum nächsten Thema gehen. Nein, Wenn ich weiss, dass ich in Jesus nachfolge, der mal über allem wird stehen, der mächtig ist, der einfach unglaublich ist, müsste ich doch viel überzeugter können zu Menschen um mich herum von Jesus erzählen. Wenn ich weiss, hey, Jesus steht absolut über allem, hey, selbst wenn er nicht will, dass das Auto läuft, wo wir jetzt gerade reinhocken, oder das, was du jetzt gerade deine Karriere machst, würde das nicht klappen. Ein Problem, das wir haben, ist, dass wir gerne alles fromm mittrennen von unserem Alltag. Und ganz häufig ist Jesus eben in den Alltag gar nicht drin. Aber Jesus steht über allem und er will Teil von unserem Alltag sein. Das macht mich glücklich, es macht mich freudig, aber es fordert mich auch raus, das muss ich zugeben. Es fordert mich raus, dass ich auch Jesus in jeden Bereich von meinem Leben reinlassen will. Dass ich sage, Jesus, ich will lernen, nicht nur zu sagen, dass du der Herr bist, weil das sagen wir schnell mal noch, sondern ich will lernen, dass du der Herr in meinem Alltag darfst sein und nach dem Leben. Nicht verdrückt, sondern mit einem Selbstbewusstsein, das nicht aus einem eigenen Stolz kommt, weil manchmal sind wir recht selber aufblasen, sondern aus dem heraus, dass ich weiss, der Gott, der grosse, mächtige Jesus hat mich auserwählt, dass ich sein Kind darf sein. In dem Sinn, wo ich auch unterwegs bin. Und das wünsche ich jedem von uns. Als ich jetzt in Peru war, ist mir etwas ganz stark aufgefallen. Zum Teil hat es damit zu tun, dass die Christen unterwegs sind, die meisten aus Pfingstgemeinden, aber auch die Kultur dort. In Peru ist noch viel mehr so Kulte präsent. Also die Leute, was sie für Geschichten erzählt haben, da ist mir das Name ein bisschen anders geworden. Und es ist auch so, dass in dem Haus oder in der Wohnung, wo wir waren, haben die anderen, die dort gewohnt haben, das sind einheimische Mitarbeiter gewesen, erzählt, dass es spuckt. Also sie haben gesagt, nachts hören sie Schritte, es poltert auf dem Dach und manchmal hören sie auch Stimmen in diesen Räumen. Und als Schweizer habe ich dann schon gedacht, ja, ist schon gut, jetzt hast du einfach ein bisschen Angst gehabt und hast das eingebildet. Tatsache ist, dass in diesen Kulturen sind eben das weniger trennend, das Geistliche und das Materielle. Und es ist Grenzen, verschwimmen manchmal, was jetzt wirklich ist und was nicht ist. Also es ist wirklich so, dass man nicht so genau sagen kann. Der Punkt für mich war, dass ich ihnen gesagt habe, was für ein Jesus folgt ihr nach? Wir folgen doch einem Jesus nach, der mächtig ist, der über allem gesiegt hat. Und da kann es doch nicht sein, dass ihr da so eine Angst habt, obwohl ich selber auch ein bisschen Schiss bekommen habe. Aber es kann doch nicht sein, dass wir da so Angst haben und fast den Fokus nur auf die Dämonen richtet. Weil das ist etwas, was dann passiert. Dass man plötzlich nur noch mit diesen Dämonen beschäftigt ist und die am Anschimpfen ist und weiss nicht was, anstatt zu sagen, hey, wer ist der Jesus, den ich nachfolge? Der Jesus, den ich nachfolge, hat doch gesagt, raus mit dir und zack, ist er draussen gewesen. Und ich wollte mich da nicht gross erheben, ich habe auch nicht viel Erfahrung in diesem Bereich, ich bin auch noch froh dafür. Aber bei mir ist die Frage ganz stark geworden, hey, was für ein Jesus folgt mir eigentlich nach? Warum geben wir dem so viel Gewicht? Und dann haben wir gesagt, wir müssen doch jetzt beten. Wir müssen doch jetzt beten, dass das einfach verschwindet. Im Namen Jesus sagen, hey, um das Haus herum habt ihr absolut nichts zu suchen. Und wenn es das gibt, das habe ich dann einfach mal offen lassen, haben wir einfach nichts da zu suchen. Ihr habt uns da nichts zu machen, ihr müsst uns nicht einmal Angst machen. Weil ihr seid besiegt. Dann haben wir zusammen gebetet. Wir haben auch erst noch wirklich Austausch gemacht, bekannt, was also, wenn etwas da ist, haben wir das einfach, dass wir einfach alles ausräumen können. Und haben dann gebetet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es längerfristig war, es war wirklich so, dass sie gesagt haben, es sei die nächsten zwei Nächte wirklich ruhig gewesen. Ich konnte zwar in der nächsten Nacht nicht können schlafen, weil ich eine Kopfhörtablette genommen habe, die Koffein noch drin hatte. Ich bin dann in der halben Nacht wach gelegen und ich habe es wirklich gehört, poldern. Also es haben wirklich irgendwo poldert. Und zum einen bin ich froh, dass ich im Schlafsack war und nicht aufs WC haben müssen. Zum anderen bin ich extrem ruhig gewesen, weil ich gewusst habe, hey, der Jesus ist stärker als die. Und ich bin so eine Kombination aus ein bisschen Schiss und aus einer Ruhe, die ich gewusst habe, soll es doch. Jesus ist stärker. Und das ist ganz wichtig. In der Schweiz haben wir zum Glück so Sachen nicht so extrem, dass es bei uns um einen grossen Boulder jetzt gibt es auch. Und es wird je länger, je mehr auch hoch in der Schweiz, gerade weil wir uns so mehr auf, auch wieder für so Kulte öffnen als Gesellschaft. Aber auch da und in allen anderen, das ist jetzt einfach ein Beispiel, was für ein Jesus folgt mir nach? Wenn Jesus nur der Jesus ist, der für meinen Wohlstand muss sorgen, wenn Jesus nur der Jesus ist, der mich mal gerettet hat, wenn Jesus nur der ist, der was auch immer, dann kann so Sachen durchaus beeindrucken. Aber wenn ich einen Jesus habe, der über allem herrscht, und selbst dann, wenn jetzt der Teufel und seine Leute noch ein bisschen verpoldern, das dürfen sie im Moment noch, aber die haben absolut nichts zu melden, sie sind besiegt. Und ich bin dem Jesus am Nachfolgen. Und wir müssen, dürfen uns nicht auf so Sachen fokussieren, dass wir plötzlich auf Sachen schauen, die nicht mit dem zu tun haben. Es gibt Christen, gerade in diesen Ländern, wo ich habe gehört, es gibt so ein Fach, das heisst Dämonologie. Habe ich mich auch gewundert, dass man das jetzt auch noch lernen muss. Es geht nicht darum, dass wir uns am Schluss mit dem befassen. Wir müssen uns mit dem Jesus befassen, wo wir nachfolgen. Und dann wird vieles, viele Probleme, die wir haben, viele Ängste, die wir haben, viele Kinder werden plötzlich. Weil ich folge einem mächtigen, einem grossen Jesus nach. Wenn wir jetzt in Lateinamerika würden sagen, würden alle sagen, Amen. Lass du nicht reinrühren, weil machen die ja nicht. Genau, wir auch nicht. Dann weiter, nochmal zurück zum Matthäus. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu lang mache. Ich habe eigentlich in Peru gesagt, dass ich nicht predigen wollte. Und dann bin ich eine Woche aus dem Dorf raus in eine Stadt, wo man mit anderen. Und dann hat der eine gesagt, du, ich habe am Fall ein paar Predigten organisiert, das Wochenende darfst du dreimal predigen. Und ich fand, danke. Gefragt bin ich nicht geworden. Aber mein Pastor ist nur noch Prediger anscheinend. Und dort habe ich es da für so eine Stunde oder so, plus minus jetzt geheißen. Also mache ich nicht. Genau. Matthäus 16 nochmal, Vers 17. Da sagt Jesus an Petrus, und ich will jetzt da nicht in die Tiefe hineingehen, den nächsten Abschnitt, aus Zeitgründen auch. Ich habe mal den Text tiefer auseinandergenommen. Die das wünschen, zum schauen, die sehen es, was ich da gemacht habe, dürfen dort ein Blatt mitnehmen, auf dem Tischli dort beim Ausgang, und sonst können wir das Mail schreiben, dann schicke ich es euch. Aber ich wollte noch ein paar Sachen hervorheben bei den ersten Vers. Vers 17 sagt Jesus, Simon, Sohn des Jona, du bist glücklich, du bist gesegnet, aber nicht, weil du so ein Schlauchkopf bist. Was sagt Jesus? Sondern weil Gott dir das offenbart hat. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir Jesus nachfolgen, geht es nicht um unser Wissen. Es geht nicht darum, dass ich extrem schlau bin. Sonst wäre es extrem unfair, dass plötzlich der andere, der schlauer ist, besser kann Jesus nachfolgen. Nein, was wir brauchen, ist Offenbarung von Gott. Gott muss sich uns offenbaren. Das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir uns bewusst sind, wir brauchen Gottes Offenbarung, wo unser Wissen, unser Herz öffnet, dass wir die Sachen erkennen können. Manchmal sind wir wie blind. Vielleicht hast du es, wenn du nachdenkst, wie lebe ich? Lebe ich mit dem Jesus, der Herr ist? Und du merkst, es ist vielleicht nicht so. Ich könnte jetzt deine Reaktion sein, jetzt gar nicht heil und lebe anders. Ich mache jetzt alles besser. Ich will den Mut machen, dass du nicht einfach probierst, besser zu machen, sondern dass du dir bittest, Gott, tu dich du mir offenbaren. Zeig du dich mir als der mächtige Herr, wo du bist, als der Verstandene. Und geh nicht einfach du selber und probier das selber zu machen. Wir sind manchmal so fokussiert auf eine gute Fassade, auf ein gutes Äußeres, auf, dass alle einen guten Eindruck haben vielleicht von uns. Aber es geht darum, dass Gott sich uns offenbart. Und nicht, dass ich alles weiss, besser als alle anderen, sondern dass Gott mir begegnet. Gott sagt dem Petrus da, Petrus, genial, dass du das weißt. Aber bild dir nicht ein, Gott hat dir das offenbart. Ohne Offenbarung können wir Jesus nicht nachfolgen. Das ist der Grund, dass Jesus uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Jeder, der Jesus kennt, hat den Heiligen Geist. Und wir sind angewiesen, dass er uns leitet, uns lehrt, uns führt. Wir betonen vielleicht sehr häufig, dass es wichtig ist, die Bibel zu lesen, das ist extrem wichtig. Aber wir brauchen Gottes Geist, der uns unser Wissen, unser Kopf öffnen, unser Herz öffnen, dass wir eher zu uns reden darf. Leben wir basierend auf Gottes Offenbarung oder leben wir vielleicht einfach aus unserem Wissen? Wer Jesus nachfolgt, bei dem geht es nicht ums Wissen, sondern um dass Gott sich uns offenbart. Und dann gibt Jesus und Petrus einen Auftrag. Sagt, du bist Petrus, und auf dem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ich will jetzt auf den Text nicht tiefer eingehen, wie gesagt. Aber für mich ist das ein Hinweis auf den Dienst, den Petrus nachher gemacht hat, wo der Heilige Geist gekommen ist. Der Petrus war der Erste, der predigt hat, am Pfingsten. Und es haben sich Tausende von Leuten bekehrt. Obwohl er eigentlich vorher extrem schlabbig war und einfach versagt hat, hat Gott ihn gerade brauchen und ist zu einer Grundlage von der Kirche damals geworden. Er ist nicht der erste Papst, wie Katholiken sagen. Er ist auch, es ist für mich auch keine Theologie enthalten, dass man kann begründen, dass der Papst auf den Petrus zurückgeht und auf den, aus dem Grund muss ein Papst sein. Nein, was Jesus da sagt, ich werde dich maßgeblich gerade am Anfang von meiner Kirche brauchen, um meine Kirche zu bauen. Und in dem Sinne bist du ein Felsen, den ich auf dem bauen werde. Obwohl Jesus ganz klar die Grundlage ist, das ist sicher so. Aber Petrus war ein wichtiger Stein, eine wichtige Säule, die Gott gebraucht hat, um seine Gemeinde zu bauen. Und ich habe mich gefragt, warum? Fragt Jesus zuerst, wer bin ich? Und nachher sagt dann Petrus, und ich will dich brauchen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil bevor Gott uns brauchen kann, müssen wir wissen, wer wir nachfolgen. Wer ist der Jesus, den ich nachfolge? Und wer erkennt hat, wer Jesus ist, und ich wünsche und hoffe, dass jeder bei Ihnen erkennt hat, wer Jesus ist, der ist herausgefordert, um zu sagen, und für den Jesus will ich mich einsetzen lassen. Vielleicht bin ich nicht so ein grosser Stein wie der Petrus, aber Gott will uns als lebendige Steine in seinem Reich einsetzen. Und das ist darum ganz wichtig, dass man das in dem Zusammenhang sieht. Petrus, der Jesus fragt, wer bin ich? Wo die Antwort kommt, sagt er so, und jetzt will ich dich brauchen. Ganz häufig sind wir in der Haltung, dass wir Gott erkennen wollen, Gott besser kennenlernen aus Eigennutz. Wir wollen Gott spüren. Die Jungen sind vielleicht da noch ein bisschen mehr drin und es ist durchaus gut. Gott ist nicht einfach nur eine Sache von Gefühl. Also ich will auch Gefühl haben, wenn ich mit meiner Frau geheiratet bin. So ist das für mich eine öde Sache. Aber noch so mit Gott. Aber es darf nicht nur darum gehen, dass ich Gott nachfolge, erkenne, weil ich etwas erleben will. Obwohl ich durchaus viel erleben mit Gott. Aber wenn Gott sich mir offenbart, geht es darum, dass ich mich noch für ihn einsetze, als Teil von seinem Reich. Vergessen wir nicht, Jesus ist Herrscher. Und wenn ich unter ihm bin, geht es darum, dass ich mitschaffe in seinem Reich. Dort, wo ich bin im Alltag, dort, wo ich bin, morgen, dort, wo Gott mich einsetzt, dass ich mit an seinem Reich baue. Und nicht an meinem eigenen kleinen Reich, wo wir vielleicht manchmal dran sind. Gott ruft uns immer wieder zu fragen, bin ich dein Herr? Wer bin ich für dich? Und aus der Folge heraus fragt er, und bist du jetzt bereit, um dich in meinem Reich einzusetzen? Das ist eine Frage, die wir nicht dürfen aus dem Auge lassen. Jesus gibt aber nicht nur einen Auftrag, sondern gibt dem Petrus Verheißungen. Und das ist das Schöne. Gott sagt nicht nur einfach, jetzt mach, sondern er gibt uns Verheißungen. Im Fall von Petrus sagt er, Totreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Man kann es auch auf den Vers beziehen, wo Jesus sagt, ich will bei euch sein bis am Ende von dem Tag. Ich werde bei dir sein. Die ganze Macht hat nichts gegen euch auszusetzen. Ihr werdet immer mit mir sein und ich werde für euch schauen. Er sagt mir aber noch, ich werde dir die Schlüssel vom Himmelreich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was auf der Erde gelöst ist, wird im Himmel gelöst sein. Das ist kein Bezug auf den Petrus, der in der Himmelstür steht und schaut, wer rein darf oder nicht. Aus dem muss ein das Bild vom Himmelspartner. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Jesus sagt später genau das Gleiche seinen Jüngern. Er sagt, dass sie Macht haben zum Lösen und zum Binden. Was heisst das? Wir haben, wenn wir Jesus nachfolgen, Vollmacht bekommen. Jesus hat gesagt, in 1. Johannes 1,9, dass wer seine Sünden bekennt, dem wird Gott vergeben. Wir haben die Vollmacht, um jemanden, der seine Sünde bekennt, wo jemand, der zu Gott kommt und sein Leben Jesus übergibt, können wir sagen, du bist gerettet. Wir haben eine extreme Vollmacht bekommen. Und in dem Sinn haben wir nicht nur einen Auftrag, sondern wir haben auch eine Verheißung. Und mit einer Verheißung auch wie ein Schlüssel. Sind wir in dem Selbstbewusstsein unterwegs? Dass wir nicht nur einfach Mitarbeiter sind von dem Königreich, sondern eigentlich auch Bevollmächtigte, die mit Gott uns einsetzen in seinem Reich. Wie gesagt, das ist jetzt ein Schnelldurchgang zu dem letzten Teil, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir das auch sehen. Es geht nicht nur um die Frage, wer ist Jesus für mich, sondern die Frage ist immer mit einem Auftrag verbunden. In dem Sinn wünsche ich uns allen, dass wir das immer wieder dürfen im Blick haben und dass uns das motivieren, zu sagen, hey, ich muss mich nicht schämen, ich muss nicht verdrückt unterwegs sein, ich darf mit dem allmächtigen Herrn Heiland unterwegs sein. Es ist der auferstandene Herr. Ja, stimmt, er ist mal gestorben. Er ist für unsere Sünden gestorben und hat das mega Opfer gebracht. Aber der Jesus, den ich nachfolge, ist nicht mehr am Kreuz. Darum ist es schön, dass wir als die, die aus der reformierten Tradition kommen, wenn wir das Kreuz haben, ist es immer ein leeres Kreuz. Das hat mehr nicht nur die Aussage, Jesus ist mal gestorben, sondern die Aussage von einem leeren Kreuz ist, Jesus ist nicht mehr drauf. Jesus ist nicht mehr da. Er ist auferstanden. Das ist der Jesus, der mir nachfolgt. Am Schluss sagt Jesus noch, ich soll jetzt niemandem sagen. Das ist mir noch wichtig, Vers 20, das gilt nicht mehr für uns. In dieser Zeit hat Jesus den Jüngern gesagt, sage niemandem, dass ich der Messias bin. Warum hat er das gesagt? Wenn die Leute gehört hätten, im grossen Stil, dass Jesus der Messias ist, hätten sie ihn nie umgebracht. Dann hätten sie ihn wieder zum König machen. Das ist auch schon mal passiert. Der Mal, wo Jesus Predigt hatte, wollten sie mit Gewalt zum König machen. Und Jesus ist ihnen entschlüpft, ist abgehauen. Jesus hat nicht wollen, dass alle wissen, dass er der Messias ist zu dem Zeitpunkt. Es hat ihn verhindert, den Plan, den sein Vater finden hat, auszuführen. Jesus ist nicht in dieser. Sie haben eine andere Vorstellung gehabt, was der Messias soll sein, oder? Sie meinten, der Messias, der müsse herrschen, die Römer rauskicken. Und das war nicht Jesus sein Plan, das war nicht seine Agenda. Darum hat er den Jüngern gesagt, hey, behaltet das ein bisschen für euch. Aber nachdem Jesus auferstanden ist, hat er gesagt, geht und verkündet allen Menschen, dass ich der Messias bin. Das Evangelium, die gute Nachricht. Und macht sie zu Jüngern. Also bitte nicht den Vers nehmen und sagen, du, Jesus hat gesagt, wir sollen es niemandem sagen, das gilt nicht mehr für uns. Wir sind aufgefordert, mit unserem Leben, aber auch mit unseren Worten, an Jesus zu verkünden. Und ich glaube, es wird uns viel einfacher fallen, wenn wir wissen, der Jesus, den ich nachfolge, ist nicht einfach irgendein Verschupfter. Es ist nicht einfach irgendeiner, der, weiss nicht, was auch immer. Nein, es ist der mächtige und verstandene Herr, wo mal jeder irgendwann mal wird bekennen müssen, er steht über allem. Das ist der Jesus, den wir nachfolgen.